Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riegel.
Guten Abend. Streit in der Ägäis, droht ein Krieg um Gas und Grenzen. Das ist unser Thema. Über gefährliches Säbelrasseln im östlichen Mittelmeer und den sich zuspitzenden Zwist zwischen Griechenland und der Türkei um Einfluss und wirtschaftliche Nutzungsrechte zu Wasser diskutieren Özlem Demirel, Abgeordnete der Linkspartei im Europaparlament, der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, Jürgen Hart, und Alexander Kritikos, Ökonom beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und Griechenland-Experte. An Sie, Herr Kritikos, geht auch gleich die erste Frage. Das türkische Forschungsschiff Oruç Reis sucht im östlichen Mittelmeer den Meeresboden nach Erdgas ab. Die Mission ist gerade bis Mitte September noch einmal verlängert worden. Warum ist ein Forschungsschiff eine so große Provokation, dass es tatsächlich zu Säbelrasseln geführt hat, nicht nur bei den Griechen, sondern auch bei dem einen oder anderen EU-Staat?
Nun, zunächst müssen wir natürlich herausstellen, es fährt nicht nur ein Forschungsschiff allein in das östliche Mittelmeer, sondern es wird begleitet von verschiedenen Marineschiffen, die das absichern sollen. Und der Streitpunkt ist sicherlich der, dass es Gasvorkommen sucht, die sehr nah an griechischen Inseln gelegen ist. Und diese griechischen Inseln liegen zwischen der Türkei und den Gasvorkommen. Und damit kommen wir sozusagen zum Kasus, um den es geht. Es geht um den Streit, wer hat denn nun Zugriff darauf? Und da gibt es die griechische Interpretation, die aus meiner Sicht sehr nahe am Völkerrecht ist, die da sagt, die griechischen Inseln haben auch, aus denen ergibt sich auch ein Anspruch auf den Sockel drumherum, auf Meilen drumherum, auf den Zugriff, auf den wirtschaftlichen Zugriff. Und dann liegt das Gasgebiet in griechischen Gewässern. Und es gibt die türkische Position, die sagt, Inseln zählen nicht, es zählt nur der Festlandssockel. Und den haben sie gerade elegant zwischen sich und Libyen aufgeteilt. Und dann ist im Prinzip das alles im türkischen Bereich und deswegen haben sie eben Zugriff darauf.
Da waren jetzt schon einen ganzen Haufen Aspekte dabei, die wir gerne etwas im Detail diskutieren wollen, eben auch die juristisch-völkerrechtliche Auslegung des Streits. Aber ich möchte gern von Özlem Demirel, stellvertretende Vorsitzende der Delegation für die Beziehung des Europaparlaments zur Türkei, wissen, weil Sie sich als solche gut auskennen mit der Politik des türkischen Präsidenten Erdogan, dem Sie kritisch gegenüber eingestellt sind, dass die Forschungsmission, wie Herr Kritikos ja eben schon erwähnt hat, von türkischen Kriegsschiffen begleitet wird. Das lässt darauf schließen, dass Erdogan, der türkische Präsident, sehr wohl weiß, dass er da provoziert. Warum macht er das?
Also in der Tat ist Herr Erdogan und die AKP und die Türkei im Moment außen vor. Und was die Gasvorkommen angeht, weil sie den ganzen Prozess, es liegt ja ein ganz langer Prozess hinter uns, verschlafen haben und sich nicht darum gekümmert haben. Und jetzt in letzter Instanz, wo er halt spürt, dass er keinen Teil, keinen Anteil haben kann an dem Gas, sagt halt Herr Erdogan mehr oder weniger wie ein Kind, wenn ich nicht beteiligt werde, dann darf jetzt erstmal keiner bohren, und versucht jetzt sozusagen durch die militärische Stärke der Türkei die außenpolitische Isolation, die auch seine Politik mit begründet hat, wegzumachen.
Es ist ja nicht das erste Mal, Herr Hart, dass Griechenland und die Türkei aneinander geraten, auch in der Sache der Nutzungsrechte und der Grenzen im östlichen Mittelmeer nicht. Es geht um die wirtschaftliche Nutzung der Ägäis unter anderem, und die Spannungen sind, wie gesagt, Jahrzehnte alt mindestens. Drohen sie diesmal tatsächlich zu eskalieren?
Ja, es ist natürlich schon eine Eskalation, wobei man dazu sagen muss, dass ja das Verhalten der türkischen Regierung vor einigen Monaten, als es um die faktische Öffnung der türkisch-griechischen Landgrenze ging für Flüchtlinge, wo Erdogan ja möglicherweise sogar mit Bussen Flüchtlinge an die Grenze gebracht hat, um die Europäische Union und Griechenland zu challengen, dass seitdem die Situation schon ziemlich angespannt ist. Gleichwohl glaube ich nicht, dass es zu einer wirklichen harten Konfrontation kommt. Ich glaube, am Ende des Tages versucht Erdogan mit dieser Aktion im Inland, in seinem eigenen Land zu punkten. Die Bilder sind sicherlich sehr populär bei seinen Anhängern in der Türkei. Dieses Forschungsschiff, dieses imposante Forschungsschiff und dann die begleitenden Marineschiffe. Aber am Ende des Tages weiß Erdogan auch, dass er nicht wirklich den Grundsatzstreit mit der Europäischen Union anfangen kann und dass sein Bemühen im östlichen Mittelmeer als Nation eine große Rolle zu spielen, natürlich auch davon abhängt, dass das von anderen akzeptiert, geduldet und unterstützt wird. Deswegen glaube ich, wird es am Ende des Tages nicht zu einer harten Konfrontation kommen, aber es liegt noch ein weiter Weg vor uns, bis der Konflikt wirklich friedlich und letztlich dann vor internationalen Gerichten vielleicht beigelegt wird.
Teilen die beiden anderen hier in der Runde diese Einschätzung, dass es nicht zu einem Krieg zwischen den beiden NATO-Partnern, das darf man ja nicht vergessen, Griechenland und die Türkei sind beide im Verteidigungsbündnis NATO, dass es nicht dazu kommt?
Ja, wenn man sich anguckt, wie die Haltung der türkischen Regierung und auch durchaus der griechischen Regierung in den vergangenen Wochen war, dann drohte tatsächlich schon, dass die Eskalationsspirale nicht ausschließen würde, dass es auch militärische Auseinandersetzungen geben kann. Ob es wirklich ein Krieg geworden wäre, ist fraglich. Aber ich glaube, jetzt zuletzt auch, indem sich auch die NATO klar geäußert hat, ist eigentlich die Gefahr real, dass es zu einem Krieg kommt, klein. Aber wenn man betrachtet, dass die AKP-Administration durchaus gewillt war, dann noch weiter zu eskalieren, dann würde ich davon sprechen, dass es nicht die ganze Zeit so ausgesehen hat. Aktuell würde ich dem zustimmen.
Jetzt hatte NATO-Generalsekretär Stoltenberg gestern Abend in der späten Nacht gesagt, es würde technische Gespräche zwischen den beiden NATO-Partnern geben, was ja schon mal ein Zeichen wäre, dass da so eine Art von vorsichtiger Deeskalation stattfinden würde. Aber postwendend haben die Griechen das dementiert.
Ja, sie haben es dementiert, denn sie haben auch noch mal deutlich gemacht, dass es Gespräche nicht bei gleichzeitiger weiterer Fortsetzung dieser Forschungsvorhaben passieren kann, dass das Forschungsschiff also weiterhin suchen und bohren kann. Sondern sie haben völlig richtig aus meiner Sicht deutlich gemacht, ein Gespräch kann es nur geben, wenn wir zurück zu Anfang gehen. Das führt auch noch mal ein bisschen dazu, ich sehe die Risiken für eine Konfrontation durchaus ein bisschen höher. Sie wird begleitet, das Ganze wird begleitet ja von permanenten Provokationen durch verschiedenste Politiker in der Türkei. Es wird begleitet von absurden Forderungen bis dahin, dass man sagt, man möchte 16 Inseln aus Griechenland zurückhaben. Es wird begleitet von täglichen Überflügen von Kampfflugzeugen über griechische Inseln. Und es wird auch begleitet von provokativen Äußerungen eines türkischen Professors, der sagte, zum 1. September, also zum 81-jährigen Jubiläum oder zum 81-jährigen Erinnerung an die Nazi-Invasion in Polen, so leicht können wir in Griechenland auch eingreifen. Das heißt, es wird hier schon ein massives Drohpotenzial aufgebaut und für mein Dafürhalten würde die türkische Seite derzeit eine starke Provokation durchaus nutzen, um einen zumindest beschränkten militärischen Konflikt vom Zaun zu brechen. Und das ist, glaube ich, für meine Begriffe noch nicht vom Tisch. Und wir werden dann auf und ab sehen und wir werden wieder die nächste Provokationsspirale aus türkischer Seite sehen, die immer wieder an dieser Schraube dreht, die Provokation dahingehend, dass die griechische Seite in einer Form reagiert, dass sozusagen man in den militärischen Konflikt hineingehen kann.
Wie sehen Sie das, Herr Hart?
Also ausschließen kann man natürlich nichts. Ich habe meine aktuelle Einschätzung kundgetan. Ich glaube tatsächlich, dass der NATO-Generalsekretär auch eine Chance hat, ein Stück weit zumindest diese Kanonenbootpolitik, würde ich das mal nennen, zu beenden. Am Ende wird dieser Streit zwischen Griechenland und der Türkei, der ja einmal damit zu tun hat, dass eben viele griechische Inseln unmittelbar vor der türkischen Küste liegen. Das ist nun seit
100 Jahren.
Extrem seit 100 Jahren und darüber hinaus so. Das ist der Streit um Zypern und das ist natürlich der Streit, was jetzt die Grenze angeht, die Landgrenze und die Flüchtlingsfrage und das ist letztlich natürlich jetzt der Streit um diese Gasvorkommen. Ich glaube, dass es sehr lange dauern wird, bis Griechenland und die Türkei so nebeneinander am NATO-Tisch sitzen, wie das Deutschland und Belgien oder Deutschland und Frankreich tun. Aber die Frage war ja, ob es weiter weiter eskaliert und ob es zu einem heißen, zu einem scharfen Konflikt wird, in dem vielleicht sogar geschossen wird. Da bleibe ich bei meiner These, dass das, glaube ich, nicht passieren wird, weil ich schon das Gefühl habe, dass bei allen Irrationalitäten, die wir beim türkischen Präsidenten Erdogan erleben, er schon weiß, dass es für viele Türken eine Zäsur wäre, wenn die Türkei ernsthaft Ärger mit der NATO bekäme. Also ich glaube, dass die türkische Bevölkerung zum Thema NATO eine noch deutlichere und klarere Meinung hat als zum Thema EU, nämlich dass es von Vorteil für die Türkei ist, Mitglied des größten und wirksamsten Verteidigungsbündnisses der Welt zu sein. Und wenn das tatsächlich in Frage steht, weil die Türkei mit einem NATO-Partner das Schießen anfängt, das, glaube ich, wird Erdogan nicht riskieren.
In der NATO gibt es natürlich noch zwei andere Staaten, die eine Rolle spielen oder durch Abwesenheit glänzen in diesem Konflikt jetzt. Da ist einmal Frankreich, das sich sehr, sehr dezidiert auf die Seite der Griechen gestellt hat, das auch militärisch mit Präsenz seine Muskeln in der Ägäis im Moment spielen lässt. Und da ist andererseits beredtes Schweigen aus Washington. Die USA haben 1996, als es schon mal einen eskalierenden Streit um unbewohnte Ägäisinseln gab, Ankara von einem Angriff, der offenbar geplant gewesen war, abgehalten. Wo ist Washington?
Washington ist im Augenblick mit sich selbst beschäftigt. Der amerikanische Präsident kämpft um seine Wiederwahl an der Heimatfront, um das mal etwas salopp zu formulieren. Und letztlich ist eben das internationale Engagement Amerikas nicht viel wert, zumal er ja eigentlich das Ziel hat, Soldaten nach Hause zu holen und eben die Rolle Amerikas als Weltpolizist aufzugeben. Das drückt sich auch aus in einem Stück Verlust der Führungsrolle der USA innerhalb der NATO, militärisch natürlich nach wie vor mit Abstand die stärkste NATO-Kraft, aber was die politische Führung angeht, doch eher auf dem Rückzug. Und deswegen ist das nicht zu erwarten. Ich hoffe mir allerdings, dass die Europäische Union schon auch dabei wirken kann. Der deutsche Außenminister ist ja in beiden Hauptstädten gewesen, der Konfliktparteien. Es ist beim Gümnich-Treffen der Außenminister der Europäischen Union natürlich auch darüber gesprochen worden. Eigentlich wäre es gut, wenn man eine Entspannung der Situation bis zum EU-Gipfel, der, glaube ich, am 24. September ist, finden würde, weil nämlich da die Frage geklärt werden muss, ob Griechenland es schafft, die übrigen EU-Mitglieder zu Sanktionen gegen die Türkei zu bewegen. Also das sind entscheidende 3 Wochen für uns, also für die Europäische Union und Griechenland, aber eben auch für die Türkei.
Ich will auf die Europäische Union gerne nachher noch ausführlicher eingehen, aber Frau Demirel, nochmal zurück zu der Rolle einzelner EU-Staaten. Frankreich, ist das konstruktiv, dass es so klar Positionen bezieht, vielleicht klarer noch als jeder andere innerhalb der EU? Und welche Rolle kann Berlin auf der diplomatischen Bühne spielen, wenn es eben darum geht, tatsächlich zu versuchen, einen Ausgleich, eine Vermittlung zu finden zwischen den sich konfrontierenden beiden NATO-Ländern und eben auf das bunte Softpower zu setzen?
Also natürlich muss man sagen, dass Frankreich an dieser Stelle ja auch sehr militärisch offensiv in die Auseinandersetzung reingegangen ist und dabei die eigenen Interessen berücksichtigt. Es geht dabei natürlich auch darum, dass Frankreich wie auch immer an diesen Gasvorkommen beteiligt sein möchte und wird. Es geht darum, dass Frankreich ja auch eine gewisse Position in Libyen, eine andere Position eingenommen hat und damit auch da schon auf der anderen Seite stand als die Türkei und auch im Syrien-Konflikt nicht übereinstimmend mit den Interessen der AKP-Administration agiert und da schon viel Kritik deutlich gemacht hat. Das heißt, dass Frankreich jetzt so aggressiv reingegangen ist oder offensiver reingegangen ist, das trifft es, glaube ich, besser, ist aus dem eigenen Interesse natürlich begründet. Es gibt unterschiedliche Einschätzungen zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Deutschland hat ja versucht, diplomatisch zu vermitteln. Natürlich habe ich das an dieser Stelle auch begrüßt, denn jegliche militärische Eskalation kann fatale Folgen haben. Aber Deutschland macht es natürlich auch aus Eigeninteresse wegen der ökonomischen Beziehungen und Bindungen zur Türkei. Sprich, hier sind eigentlich viele, viele Akteure im Moment beteiligt an der gesamten Auseinandersetzung. Auseinandersetzung und darum, was jetzt passieren wird mit den vielen Gasvorkommnissen, die dort in der Region vermutet werden. Und wenn ich darf, ganz kurz noch zur Rolle der USA. Selbstverständlich führt Präsident Trump eine andere Politik als bisherige Staatschefs der USA. Aber wenn jetzt die NATO in letzter Instanz jetzt auch reingegangen ist und sagt so, jetzt werde ich die Gespräche führen, dann ist es auch ein Zeichen dafür, dass die USA an dieser Stelle jetzt auch mit am Tisch sitzt. Ich möchte darauf verweisen, dass die Türkei ist militärisch ein sehr starkes Land, gehört ja auch zu den stärkeren NATO, also militärisch stärkeren NATO-Mitgliedstaaten, aber weder Griechenland noch die Türkei können wirklich ganz autark agieren. Und auch wenn Präsident Erdogan in der Vergangenheit durchaus mal aggressiv vorgegangen ist, zum Beispiel in Syrien, hatte er immer wieder entweder von den USA oder von Russland oder von anderen Mächten, größeren Mächten dieser Welt, ein bisschen grünes Licht bekommen. Und das scheint an dieser Stelle tatsächlich nicht gegeben zu sein. Das ist relativ offenkundig. Deshalb glaube ich auch zukünftig nicht, dass es akut eine militärische Eskalation geben wird. Doch ich stimme Herrn Hart zu an der Stelle, dass ja auch viele andere Konflikte und Fragen eine Rolle spielen. Also die Frage, wo die Grenzen der Türkei oder die Grenzen Griechenlands sind, mit Blick auf die Inseln, ist ja eine Frage, die schon seit Jahrzehnten auf dem Tisch liegt. Oder die Frage von Zypern. Und das sind tatsächlich Konflikte, die auch langsam real angegangen werden müssen. Und ich glaube, da ist die UNO eigentlich in der Pflicht, nochmal diese ganzen Fragen auf den Tisch zu legen und mit klaren Lösungen diesmal zu beantworten.
Wenn man, und das zunächst an Herrn Kritikos und dann gern auch an Herrn Hart, wenn man sagt, dieser Konflikt lässt sich letztendlich, wie es ja so oft gesagt wird, nur mit diplomatischen Mitteln lösen und nicht militärisch, zumindest die wenigsten hätten ein Interesse daran, dann stößt das an zweierlei Grenzen. Auf der Seite der Türkei darauf, dass Erdogan so ein bisschen ein Naturell von Putin zu sein scheint, der eigentlich diplomatisches Einlenken als eine Art von Schwäche interpretiert. Auf der anderen Seite aber bei den Griechen, der Premier Mitsotakis kann es sich im Moment eigentlich politisch auch gar nicht leisten, nicht zu reagieren, wenn nicht ihrerseits die Türkei einlenkt. Also da ist schon noch so ein Funken, wie Außenminister Maas ja auch gesagt hat, der zünden könnte.
Ja, in der Tat. Und ich denke, eine gewisse Antwort darauf ergibt sich auch nochmal, wenn wir zurück zu Anfang gehen, was Sie im Hinblick auf die USA gesagt haben. Die USA hat hier im Prinzip ein Machtvakuum geschaffen. Und gleichzeitig sehen wir in der Türkei, dass eine neue Doktrin sich entwickelt hat, die sie nun mehr und mehr einnimmt. Seitdem sie selber den Eindruck hat, dass sozusagen die Annäherung an die EU nicht wirklich funktioniert. Und diese Doktrin ist die des blauen Vaterlandes, die vor 15 Jahren mal aufgestellt worden ist, meines Wissens erstmal ignoriert wurde, aber jetzt plötzlich zu einer zentralen Doktrin geworden ist, die eben besagt, wir möchten eine Regionalmacht werden, und zwar nicht nur zu Land, sondern auch zu Wasser. Und vor diesem Hintergrund stellt sich der Konflikt eben nochmal ganz anders dar und macht es eben auch nochmal so deutlich, warum es zu einem scharfen Konflikt werden kann. Denn für meine Begriffe geht es nicht ums Gas, sondern es geht um die Vormachtstellung in dieser Region, die die Türkei jetzt gerne sich sichern möchte. In einer solchen Konstellation ist es eben, das hat leider die Vergangenheit schon immer wieder gezeigt, natürlich sehr wichtig, wenn man verhandelt, aber die Verhandlungen werden besser laufen, wenn man sozusagen auch von anderer Seite militärisch zumindest ein Backing hat, so wie Griechenland jetzt von Frankreich bekommen hat. Denn was wir auch nicht vergessen dürfen ist, in der Türkei sind die Militärausgaben dramatisch gestiegen.
In Griechenland aber auch.
Ja, aber bei weitem nicht so sehr und im Verhältnis.
Aber in eines der wenigen vier, soweit ich weiß, NATO-Länder, die überhaupt die angestrebten 2% der Wirtschaftsleistung in Verteidigungsausgaben zu stecken, es so tun.
Das tun sie, aber die Türkei steckt 7% hinein und sie haben einen anderen Haushalt. Das heißt also, sie baut derzeit gezielt eine Militärmacht auf. Sie fängt jetzt auch an, und das ist ja auch ganz zentral, eine Seemacht aufzubauen, die sie vorher so nicht hatte. Und sie verschiebt damit sozusagen das bis dahin bestehende Gleichgewicht der Waffen im Mittelmeer. Und vor diesem Hintergrund ist es für eine diplomatische Lösung gut, wenn sie tatsächlich leider Gottes auch militärisch untermalt wird zumindest, um damit nicht eben ein einseitiges Eingreifen durch die Türkei leichter zu machen.
Glauben Sie, Herr Hart, noch an die Stärke der Diplomatie? Es schien so, als Sie antworteten zu Eingang. Und es hat ja zumindest einen Kontakt, sagt die türkische Seite, gegeben, eine Videokonferenz zwischen dem türkischen Präsidenten und Bundeskanzlerin Merkel. Also glauben Sie, Berlin kann da was ausrichten?
Also diplomatisch ist das eine. Es gibt aber natürlich auch nicht kriegerische, scharfe Instrumente, die die Europäische Union gegen die Türkei durchaus ins Spiel bringen könnte, nämlich eben Sanktionspolitik. Und das würde die Türkei empfindlich treffen. Die Türkei ist ja nicht erst seit Covid-19 in einer wirtschaftlich extrem schwierigen Lage, hochverschuldet im Ausland, im Übrigen in Devisen verschuldet. Also die ganzen Prestigeprojekte Erdogans, wie zum Beispiel der Istanbuler neue Flughafen, der für meinen Geschmack eindeutig zu groß geraten ist. Ich habe da mal 40 Minuten gebraucht, um von einem Gate zum anderen zu kommen und hätte fast den Flieger verpasst. Das ist, so wie ich informiert bin, weitestgehend tatsächlich in Devisen finanziert, die dann auch in Devisen zurückgezahlt werden müssen, diese Kredite. Und wenn Erdogan ernsthaft eine wirtschaftliche Auseinandersetzung mit der Europäischen Union oder mit den Nationen des Westens machen will, dann wäre das für die türkische Wirtschaft ein ganz großes Problem. Deswegen bin ich schon der Meinung, dass Erdogan schon klar sein muss, dass bevor wir einen militärischen Konflikt riskieren oder gar Griechenland in diesen militärischen Konflikt selbst militärisch reingeht, würde man sicherlich in der Europäischen Union die wirtschaftliche Karte ziehen. Und ich habe die Befürchtung, dass wenn sich in den nächsten 3 Wochen nichts bewegt, in der Europäischen Union die Stimmen lauter werden, dass diese Karte nun auch gezogen werden muss. Und ich habe den Eindruck, dass die deutsche Bundesregierung dem türkischen Präsidenten das auch so klar gesagt hat. Umgekehrt allerdings auch an die griechische Adresse sagt, dass Griechenland nichts tun sollte, was jetzt Öl ins Feuer wäre und dass man jetzt tatsächlich mal gucken muss, wie man die nächsten Wochen bis hin zum EU-Gipfel vorankommt.
Es gab schon einige Äußerungen von Ihnen in dieser Hinsicht. Es klang also schon an, dass beide Seiten sowas wie Maximalforderungen in den Raum stellen. Das sind die Griechen, die ihre Einflusszone und ihre wirtschaftliche Nutzungszone so weitgehend interpretieren, dass es so eine Art griechische Ägäis fast ausschließlich zu Mitnutzungsrechten Griechenlands werden würde. Und es gibt auf der anderen Seite die Türken, die sagen, dass letztendlich ein Teil der heute griechischen Inseln zurückgegeben werden müsste, dass sie sozusagen unrechtmäßig zu Griechenland gehören. Aber es gibt natürlich auch die Position dazwischen und da hätte ich gerne Ihre Meinung dazu. Denn Fakt ist, dass einige der griechischen Inseln, um die herum dann Griechenland wiederum ein wirtschaftliches, alleiniges Nutzungsrecht beansprucht, 3 Kilometer von der türkischen Festlandsgrenze entfernt sind, aber 100 oder hunderte Kilometer sogar von Griechenland. Also irgendwas stimmt da so ganz wohl doch und die Türkei hat offenbar nicht nur Unrecht in der Sache.
Ja, da hat der Zeus seinerzeit, als er Griechenland gemacht hat, etwas zu großzügig mit dem Sand gestreut, würde man jetzt salopp sagen. Also das ist ja Geografie schon seit es das Mittelmeer gibt. Ich glaube, am Ende des Tages muss es natürlich eine gerichtsfeste, vielleicht auch von Schiedsgerichten unterstützte, verhandelte Lösung für dieses Problem geben. Ich glaube, dass so etwas auch möglich ist, denn es geht ja wirklich darum, gegebenenfalls eine Beute zu verteilen. Und im Zweifel geht es um die Frage, wer den größeren Anteil dieser Beute für sich sicherstellt. Aber wenn am Ende beide vielleicht stark profitieren, bevor nichts passiert oder bevor das Thema quasi auf Eis liegt und wir vielleicht in Europa gar kein Gas mehr brauchen, sollten die beiden halt doch vielleicht gucken, dass sie eine entsprechende Lösung finden. Also ich glaube, es gibt genug Kraft, zumindest diesen Konflikt zu entschärfen. Ob man die anderen Konflikte, die 100 Jahre alten Konflikte zwischen Türkei und Griechenland und den Zypern-Konflikt wirklich beilegen kann, ohne auch diese irrationalen Momente innerhalb dieses Konflikts zu überwinden. Da erscheint mir fast diese Frage Explorationsrechte, was die Gasvorkommen angeht, fast noch eher eine rationale Frage, die vielleicht tatsächlich einer sachlichen Lösung zugeführt werden kann. Und ich glaube, man muss sich einfach jetzt über dieses Thema, wie geht man mit dem aktuellen Konflikt um die Gasvorkommen um, vortasten und versuchen, wieder auf einen Pfad zu kommen, dass beide auch über die anderen Konflikte sprechen.
Ich bin ein bisschen verwundert darüber, dass man versucht, sozusagen, ein Gleichgewicht herzustellen in den Aktionen. Ich möchte doch schon nochmal darauf hinweisen, es gab einseitige Aktionen, ausschließlich von der türkischen Seite. Das ist ja ein Ablauf von Provokationen, den wir seit Anfang des Jahres sehen. Die griechische Seite versucht derzeit eigentlich nur zu sagen, lasst uns doch den Status quo so erhalten. Noch nie hat ein griechisches Schiff dort nach Gas gesucht und für meine Begriffe geht es auch gar nicht darum, Gas zu finden und zu explorieren. Und wir wissen auch alle erstens, dass wir derzeit eher ein Gasüberangebot haben. Also man kann nicht unbedingt profitabel Gas von dort heraus fördern. Zweitens wissen wir auch, dass in einer solchen Situation, in der das alles ungeklärt ist, kein einziger Investor dorthin kommen wird, um tatsächlich anzufangen, Gas zu fördern. Und dafür bräuchten wir private Investoren. Sondern es geht ausschließlich darum, eine Regionalmacht zu positionieren von Seiten der Türkei. Und das ist eine einseitige Aktion. Und dagegen muss man sich aus meiner Sicht, wenn man das nicht zulassen will, entsprechend aufstellen und dagegenhalten. Und insofern kann ich nicht dieser Zweiseitigkeit folgen, wie Sie die darstellen.
Frau Demirel.
Wenn ich dem kurz auch an einer Stelle widersprechen kann, also tatsächlich sind doch ExxonMobil, Eni oder Total als internationale Gas- und Ölkonzerne auch vor Ort beteiligt. Es gibt auch schon Absprachen unter verschiedenen Staaten und Energieunternehmen, da durchaus Gasprojekte zu machen. Also ich glaube, da wird tatsächlich etwas kleiner geredet, als es real ist. Das muss man sich wirklich vor Ort genau angucken. Und da gibt es durchaus andere Berichte, die anderes dazu sagen. Zu dem Konflikt selber, also man muss einfach vor Augen haben, unabhängig davon, wie man selber dazu steht, dass die Bevölkerung in der Türkei tatsächlich, wie Sie auch gesagt haben, mit dem Beispiel zum Beispiel mit kleinen Inseln, die Regierung spitzt das zu und sagt, durch Felsen, die irgendwie vor unserer Küste stehen und ähnliches, dass da die Breite, die Griechenland zugesprochen wird, in Relation zur Landfläche der Türkei im Mittelmeer sehr gering gehalten wird. Das heißt, man hat das Gefühl, und darauf baut Erdogan gerade auch seine Politik auf, man wird zurückgedrängt. Und das ist tatsächlich etwas, was man ernst nehmen muss, denn innenpolitisch ist ja sonst Präsident Erdogan sehr isoliert. An dieser Stelle, zumindest bei dem Punkt, ist er es nicht. Womit er trotzdem rechnet, ist, dass er halt kritisiert wird, auch von der Opposition oder von Journalistinnen, nämlich weil er außenpolitisch sehr viele Fehler gemacht hat und seine Außenpolitik dazu beigetragen hat, dass die Türkei tatsächlich in diesem Fall, aber auch grundsätzlich regional total isoliert im Moment dasteht und deshalb überhaupt nicht an einem Tisch, an einem Gespräch beteiligt wurde. Griechenland hat die stärkere Rolle im Moment und die griechische Regierung hat auch dementsprechend agiert. Also ja, ich finde schon, bei aller Kritik und Schärfe, die ich auch gegenüber Präsident Erdogan immer wieder äußere, Griechenland hätte auch bereit sein müssen, in diesem Fall mit an einen Tisch zu gehen und zu diskutieren. Und auch da eine Regelung zu finden, wo eben nicht die türkische Administration, die AKP-Regierung, hätte so eskalieren können. Und da war Griechenland tatsächlich auch nicht gewillt und das muss man kritisieren. Ja, es gibt das Projekt Mavi Vatan, es gibt die Träume der AKP nach einem neo-osmanischen Reich und ähnlichem. Aber wenn man sich die reale Situation anguckt, dann ist das eigentlich schon längst Vergangenheit, denn auch die AKP weiß, dass die doch überhaupt nicht ansatzweise vor so einem Projekt steht. Also auch da, finde ich, muss man eigentlich realistisch die Situation angucken. Und dann sieht man sehr schnell, dass wir manchmal in den Medien in Deutschland Präsident Erdogan größer machen, als er ist. Er ist im Moment nicht groß. Er ist isoliert außenpolitisch, innenpolitisch mit dem Rücken an der Wand. Und gleichzeitig ist dann seine einzige Lösung, die er findet in dieser Gemengelage, die militärische Stärke der Türkei.
Sie hören hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur die Sendung Wortwechsel. Wir diskutieren über die türkisch-griechischen Spannungen im östlichen Mittelmeer und darüber, ob angesichts des Streits in der Ägäis ein Krieg um Gas und Grenzen droht. Das diskutieren Özlem Demirel, die Sie eben hörten, Europaabgeordnete der Linkspartei, der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, Jürgen Hart, und Alexander Kritikos, Ökonom und Griechenland-Experte. Wir haben schon darüber gesprochen, ob Gasfunde, so sie denn jenseits dessen, was man in der Nähe von Zypern schon gefunden hat, sich realisieren würden. Und wenn die Türkei darauf Zugriff bekäme, ob das tatsächlich eine eigene wirtschaftliche Dimension für die Türkei hätte und eben nicht diese Gassuche nur ein reiner Vorwand ist. Man muss wissen, dass die Türkei im vergangenen Jahr 41 Milliarden Dollar für Energieimporte ausgegeben hat. Da könnte sie natürlich im Zweifel, wenn sie eigene Gasvorkommen hätte, ordentlich sparen.
Ich wollte nur kurz auf das eingehen, was auch Herr Kritikos gesagt hat. Ich glaube, Ihre These, dass die Türkei gerne die Seeherrschaft im östlichen Mittelmeer, um es etwas euphemistisch zu formulieren, zu erringen, das widerspricht ja nicht der Absicht, eben auch diese Gasvorkommen unter Kontrolle zu bringen. Und ich glaube im Übrigen, dass dieses Gas schon interessant ist, wenn wir in der Europäischen Union uns diversifizieren wollen, was unsere Gasquellen angeht, dann wäre das ja hier zum Beispiel eine Möglichkeit, Gasversorgung, also Gas zu kaufen, was zum Beispiel nicht russischer Herkunft ist. Deswegen halte ich das schon durchaus für interessant. Ich finde aber, um zu einem Ergebnis, zu einer Entschärfung des Konflikts zu kommen, muss man meines Erachtens tatsächlich auch die Türkei beim Wort nehmen und ihr Begehren um diese Exploration des Gases ernst nehmen. Ich habe den Eindruck, dass die griechische Regierung nicht nur völkerrechtlich gut aufgestellt ist, sondern auch politisch gut aufgestellt ist, wenn es um die Verteidigung ihrer Ansprüche und ihrer Rechtsauffassung zu diesem Gebiet angeht. Aber am Ende des Tages haben Sie ja richtig gesagt, keiner würde investieren in die Exploration dieses Feldes, solange diese Fragen nicht geklärt sind. Und ich glaube, da sollte man ansetzen. Im Übrigen glaube ich, was die Bestrebungen der Türkei im Mittelmeer angeht, dass natürlich auch das Verhalten der Türkei gegenüber Libyen damit zu tun hat. Ne? Libyen wird ja die Regierung Sarraj unterstützt von der türkischen Regierung. Und im Gegenzug gibt es natürlich auch seitens Libyens Zugeständnisse an die Türkei, Aufteilung der See dort. Also es ist tatsächlich so, dass die Türkei das, wie Herr Kritikos sagte, Ziel verfolgt. Aber hier an der Frage sollten wir uns darauf konzentrieren, diesen einen Konflikt in den Mittelpunkt eines Lösungsversuchs zu stellen.
Wie könnte denn ein Lösungsversuch, ein friedlicher wohlgemerkt, aussehen? Also könnte man vor einem internationalen Schiedsgericht, also was weiß ich, der internationale Seegerichtshof in Hamburg oder der internationale Gerichtshof, könnten die versuchen, einen fairen Ausgleich zu finden? Denn bei Sprüchen, Gesetzessprüchen, Urteilssprüchen in der Vergangenheit haben die Gerichtshöfe oder die Schiedsstellen durchaus mit einbezogen, dass manches, was vielleicht de jure in Ordnung ist, völkerrechtlich, also wie groß die Einflusszonen um einzelne Insel sein dürfen, nicht mit dem Gebot der Fairness und der Billigung als Prinzip einhergeht.
Nun, es gibt sicherlich zwei Lösungswege. Inwieweit sie beschreitbar sind, ist eine andere Frage. Sie haben völlig richtig gesagt, das eine ist ein Schiedsspruch. Und hier einen Ausgleich zu finden, der von beiden Seiten akzeptiert werden würde, ist sehr, sehr schwierig. Der andere Weg ist die Lösung unter Zweien, dass man sich sozusagen aufeinander zugeht und eine gemeinsame Lösung sucht. Als Ökonomen würden wir immer sagen, lass es uns doch gemeinsam heben, was da unten im Meer ist. Aber ich fürchte einfach, zum heutigen Zeitpunkt müssten beide Seiten über so viel Schatten springen, dass man sich das einfach wirklich sehr, sehr schwer vorstellen kann. Dennoch ist es auch gerade vor dem Hintergrund der Exploration und der Sicherheit für Investoren, die ja dann nicht wenig Geld da reinstecken müssten, letztlich die einzig wirklich gehbare Lösung.
Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, dass vor internationalen Gerichten die Türkei um die Schwäche ihrer Rechtsposition weiß. Allerdings auch für Griechenland natürlich ein Restrisiko in einem solchen Gang vor Gerichte geht und dass deswegen natürlich die Frage, wie kann man eine andere Win-Win-Situation erzeugen, eigentlich die charmanteste Lösung wäre. Wie gesagt, wenn man bei der gegenwärtigen verhakten Position bleibt, ist es eine politische Schwächung der beiden Staaten, es ist eine politische Schwächung der NATO in der Region. Es ist eben keine Exploration von möglichen Gasvorkommen in dieser Region. Es gibt da nur Verlierer. Ich glaube, das ist auch der Schmierstoff, der dazu führen könnte, dass es am Ende des Tages doch zu Gesprächen kommt. Allerdings stimme ich Herrn Kritikos auch zu, die griechische Regierung wird erwarten, bevor sie in Gespräche eintritt, dass die Türkei ihre Kriegsschiffe und dieses Forschungsschiff aus diesem Gebiet zurückzieht und sozusagen das Projekt zunächst auf Eis legt.
Sehen Sie denn einen fairen Ausgleich zwischen den beiden denkbar und möglich, Frau Demirel?
Also ob ich es denkbar oder möglich halte, ist das eine. Was notwendig ist, ist das andere. Und es ist verdammt notwendig, dass es hier an dieser Stelle keine weitere militärische Eskalation gibt. Und ich weise halt immer wieder darauf hin, nicht weil ich es richtig finde, sondern weil es de facto so ist, dass solange es keine Gespräche geben wird, wahrscheinlich die AKP-Administration weiter in die Linie fahren wird. Solange ihr mich nicht mit einbezieht, werdet ihr hier auch nicht bohren können. Und ich glaube, das ist auch langsam vielen klar und deshalb muss man wieder an einen Tisch kommen. Am besten wäre es, wenn es die Türkei und die EU, es geht ja um EU-Außengrenzen, untereinander regeln könnten. Wenn sie es nicht schaffen, dann ist es tatsächlich eine Frage von internationalen Gerichten, da nochmal nach einer Lösung zu gucken. Ja, man kann sich einvernehmlich einigen, man kann nach dem Prinzip der Fairness nochmal auf die ganze Sache gucken, aber beide Seiten, auch Griechenland, versucht das ja nicht. Sie haben ja eben zu Recht gesagt, die Türkei hat halt versucht, mit der Sarraj-Regierung da einen Deal zu betreiben.
Der libyschen.
Der libyschen Regierung, genau.
Ihr unterstützt uns und erkennt unsere Rechte auf Nutzung, wirtschaftliche Nutzung der Ägäis an und dafür kriegt ihr Militärhilfe.
Genau, weil die Sarraj-Regierung ja auch mit dem Rücken an der Wand stand und General Haftar da im Vormarsch war. Auf der anderen Seite hat ja Griechenland jetzt auch nachgezogen mit Ägypten ein ähnliches Abkommen getroffen. Das heißt, beide Seiten stellen sich stur und deshalb nochmal der Verweis, also ich kann nur darauf hinweisen, ja, es geht um die EU-Außengrenzen, aber es geht hier auch darum, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Und sollte dies nicht der Fall sein, sehe ich tatsächlich in der jetzigen politischen Gemengelage nicht, dass die AKP-Administration einen Schritt weichen wird. Und sie nutzt immer wieder die Widersprüche, die es gibt. Und natürlich ist auch die EU sich doch bisher nicht einig darüber, wie sie da verfahren soll. Das hat sie ja auch in Libyen gemacht. Warum konnte sie mit der libyschen Regierung einen Deal, ein Abkommen abschließen? Das liegt daran, dass zum Beispiel in Libyen zuvor Frankreich General Haftar unterstützt hat, Italien an der Seite der Sarraj-Regierung stand. Das heißt, da wo die Widersprüche sind, da geht Präsident Erdogan rein und nutzt sie aus. Und diese Widersprüche sind auch bis heute nicht vom Tisch. Denn wenn es um Gas geht, wir reden ja auch über Nord Stream 2, wir reden davon, unabhängig zu sein von Russland, von den USA, dann geht es hier an dieser Stelle auch darum, dass auch andere bisher nicht beteiligte Mächte natürlich ganz genau hingucken, was passiert hier eigentlich, was wird kommen, welche Unternehmen, welche Länder werden an den möglichen potenziellen Gasvorkommen hier beteiligt sein.
Dann lassen Sie uns doch mal tatsächlich ein bisschen vertiefend die Rolle der Europäischen Union. Sie hat der Türkei ein Ultimatum gesetzt. Wenn keine Fortschritte beim Dialog in der Sache zu verzeichnen sind, dann würden beim Sondergipfel am 24. September, wir hatten schon von dem Datum, weitere Strafmaßnahmen gegen die Türkei diskutiert. Was das sein kann, dazu gleich noch. Aber ist es so, dass die Zyprioten und die Griechen mit Recht verärgert waren oder sind, dass abgesehen vielleicht von Frankreich, es aus ihrer Sicht mit der Solidarität innerhalb der EU nicht besonders weit her ist?
Ja, in der Tat, das hat man gehört aus Griechenland und aus Zypern. Ich habe ja eben versucht, schon darauf hinzudeuten, dass es unterschiedliche Interessenslagen sind, die hier eine Rolle spielen. Und gleichzeitig kann man auch sagen, bei aller Differenz, die Deutschland und Frankreich hier an dieser Stelle gehabt haben, haben sie auch mit verteilten Rollen gespielt. Also Frankreich hat eher den Bad Cop gespielt, Deutschland eher Richtung Türkei Good Cop und man hat halt versucht, den Druck zu erhöhen. Was ich aber finde, und das muss man halt immer wieder unterstreichen, ist, dass hier aber auch immer noch eine Heuchelei besteht. Denn man kann sich nicht auf der einen Seite darüber aufregen, dass die Türkei, egal ob in Libyen, in Syrien oder am östlichen Mittelmeer, immer militärisch aggressiver vorgeht und auf der anderen Seite Waffenexporte an die Türkei bis heute nicht stoppen.
Dem kann ich nur zustimmen.
Und da ist halt tatsächlich Deutschland in der Pflicht. Ja. Ich meine, als Außenminister Maas erklärt hat, dass man jetzt viele Waffenexporte Richtung Türkei gestoppt habe, aber im maritimen Bereich noch weitere Verkäufe und Exporte stattfinden, da habe ich mich gefragt, ob er jetzt, ich sag's das Wort lieber nicht, da habe ich mich aber ernsthaft gefragt, wie glaubwürdig das halt sein kann, dass die Deutschland dann hier an dieser Stelle auch sagt, wir wollen sanktionieren, wir wollen kritisieren und ähnliches. Also ich finde, die Europäische Union muss als erstes, bevor wir über Sanktionen reden, hier ganz klar sein und keine Waffen mehr verkaufen.
Aber Herr Hart, auf der anderen Seite ist es so, dass der einzige Wachstumssektor in der türkischen Wirtschaft im Moment ist die Rüstungsindustrie. Und was Erdogan vorgegeben hat, ist, dass man sich aus der Abhängigkeit in der Tat von Waffenimporten ins Land unabhängiger machen will. Und das Ziel ist, irgendwann bei nur noch 10-20% Importen zu sein in absehbarer Zukunft. Gleichzeitig weiß man, dass offenbar die Türkei ohnehin entschlossen ist, sich vom Westen wegzuorientieren. Also welchen Einfluss kann die EU, kann der Westen da tatsächlich nehmen?
Also zunächst ein Satz zu den Waffenexporten. Also das wäre natürlich eine extrem empfindliche Sanktion gegen die Türkei.
Eine notwendige.
Wenn wir als Deutschland oder als andere europäische Partner sagen würden, trotzdem wir innerhalb der NATO für die gemeinsame Verteidigung einstehen, die Türken genauso für die deutsche Verteidigung wie umgekehrt, dass wir dann sagen, ihr bekommt keine Waffen von uns. Ich glaube in der Tat, dass das auch diskutiert werden muss, aber das quasi vorab schon mal diese Unterstützung zu entziehen, wäre ja im Grunde die Höchststrafe. Und deswegen bin ich der Meinung, dass es Sinn macht, jetzt die nächsten Wochen zu nutzen, vielleicht auch kritische, aus der Türkei-Sicht gesehene, kritische Instrumente zu zeigen, die man bereit und in der Lage ist anzuwenden.
Türkei hier heute und jetzt von der EU noch zu erwarten, beziehungsweise was hat sie zu verlieren? Die Visumverhandlungen liegen auf Eis, die Beitrittsverhandlungen sowieso.
Also der türkische Präsident betreibt ja eine Politik, die darauf ausgerichtet ist, seinem Volk die Legende zu erzählen, die EU wolle ja die Türkei gar nicht. In Wirklichkeit ist er derjenige, der am ehesten die Europäische Union mit ihren Kopenhagener Kriterien, mit Rechtsstaatsprinzipien und so weiter und so fort fürchtet. Weil das letztlich dafür sorgen würde, dass auch er mit einer unabhängigen Justiz in seinem Land leben müsste, die vielleicht das ein oder andere auf den Tisch packt, was in diesem Land auf den Tisch gepackt werden müsste. Also wir sollten als Europäische Union, und da unterscheide ich mich auch in meiner Auffassung von dem einen oder anderen in meiner Partei oder in der EVP-Familie, wir sollten als Europäische Union alles vermeiden, dass die Brücken Richtung Türkei hochzieht, weil das letztlich das ist, was Erdogan als Narrativ braucht, so nach dem Motto, ihr könnt euch nicht auf Brüssel und auf die EU und auf unsere Freunde in Europa verlassen, das sind nicht unsere Freunde, ihr müsst euch auf mich verlassen, euren starken Präsidenten, ich sage manchmal scherzhaft, euren Sultan. So. Deswegen bin ich der Meinung, dass wir als EU Einfluss weiter massiv geltend machen sollten in der Türkei. Ich glaube auch, dass die türkische Gesellschaft, die türkische Bevölkerung insgesamt hoch gespalten ist, nicht nur an der Frage, ist Erdogan ein guter oder ein schlechter Präsident, sondern eben auch an der Frage, liegt die Zukunft der Türkei in einer engeren Anbindung an die Europäische Union oder liegt sie in einem eigenen Weg, der, sagen wir mal, an die Tradition des Osmanischen Reiches anknüpft. Ich glaube, dass wir unsererseits kein Interesse haben, dass dieser innertürkische Diskussionsprozess in die falsche Richtung sich entwickelt und deswegen wäre ich sehr vorsichtig mit Waffenembargo gegenüber der Türkei, sofern es sich um Waffen handelt, die eben nicht zu Menschenrechtsverletzungen eingesetzt werden können oder auch massiven Wirtschaftssanktionen. Aber dies als Instrumente zu nutzen, um die Türkei zum Einlenken zu bewegen in diesem Konflikt, in dem man damit droht, das halte ich schon für richtig.
Aber was hat denn die Bevölkerung für einen Vorteil von deutschen Waffenexporten in der Türkei?
Ja gut, also die türkische Regierung, die türkische Regierung schützt mit diesen Waffen die Unabhängigkeit des türkischen Territoriums und als Teil der NATO eben des gesamten westlichen Verteidigungsbündnisses. Und das ist ein Argument, was genau wie in Deutschland oder in Belgien oder in Nordamerika wichtiges Argument ist.
Herr Kritikos.
Ja, mich beschleicht schon ein bisschen der Eindruck, dass Sie da etwas schönreden, denn man muss eins ganz klar sagen, der größte Empfänger von deutschen Waffen ist derzeit die Türkei. Sie bekommen in erster Linie Waffen für den maritimen Bereich. Das heißt, sie bekommen genau derzeit die Waffen, die sie brauchen, um ihre Seestreitmacht aufzubauen und ihre Doktrin des Blauen Vaterlandes zu realisieren. Ich glaube auch, dass genau hier, und das wird aus meiner Sicht von griechischer Seite berechtigterweise diskutiert, Deutschland sich schon auch fragen muss, auf welcher Seite es steht. Und das macht, glaube ich, auch einfach auch nochmal sehr, sehr deutlich, dass die Europäische Union derzeit vor allen Dingen gefragt ist, bei Verteidigungsfragen zu versuchen, eine gemeinsame Linie zu finden. Das wird derzeit die größte Herausforderung sein und das wird allerdings, und das macht dieser Konflikt aktuell eben auch so deutlich. Das wird höchst notwendig sein, dass die Europäische Union hier eine gemeinsame Linie findet, wie sie ihre Außengrenzen schützen möchte. Und wenn sie da eine gemeinsame Linie gefunden hat, muss man sich eben erneut fragen, ist es gut, an Länder Waffen zu exportieren, die genau dafür ausgerichtet sind, diese EU-Außengrenze zu belasten. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, den ich nochmal zurückgreifen machen möchte, ist, Frau Demirel, Sie sagten, es sei wichtig zu verhandeln und beide Seiten hätten Aktivitäten gemacht. Ich reibe mir immer die Augen, wenn natürlich, wenn auf eine Reaktion auf die Vereinbarung zwischen der Türkei und Libyen man nun Griechenland vorwirft, es hätte ja auch eine Vereinbarung mit Ägypten getroffen. Das ist so ein bisschen wie wenn ich Sprengstoff in eine Menge hineinschmeiße und mich dann wundere, dass die Menge aufschreit. Ich möchte nochmal daher ganz klar betonen, es handelt sich hier um eine einseitige Konfliktschürung durch die Türkei. Und wenn man darüber sprechen möchte, muss man sehr, sehr genau erstmal sagen, worüber man und warum man darüber sprechen möchte. Und ich denke, wir sind uns einig, dass wir mit Sicherheit nicht sehen wollen, dass Griechenland und Türkei über 16 Inseln spricht, die seit über 100 Jahren gemäß eines allseits ratifizierten Vertrages zu Griechenland gehören und die dem Völkerrecht unterliegen. Das ist nichts, was man aufmachen kann. Das ist die Realität einer zivilisierten Welt, in der wir leben. Das wäre, wie wenn wir sagen würden, die deutsch-polnische Grenze können wir jetzt auch mal wieder diskutieren. Solche Skurrilitäten sollten wir doch gar nicht erst anfangen. Wenn es also etwas gibt, worüber wir sprechen, dann ist es letztlich wirklich ausschließlich, wie kann man diesen ganz, ganz begrenzten Konflikt um Gasvorkommen lösen. Und da haben wir halt aus meiner Sicht das Problem, das ist gar nicht das Thema, was die türkische Seite und Präsident Erdogan verfolgt.
Ja, Herr Kritikos, Sie hätten natürlich recht. Also das ist genau die Argumentation, die es seitens Griechenland gibt, dass es ja gar nicht um Gas ginge, dass es gar nicht um diesen aktuellen Fall ginge, sondern dass es um das neo-osmanische Reich ginge. Dass es
das habe ich nicht verwendet, das Wort.
Nein, ich habe nicht gesagt, dass Sie es sagen, sondern dass die griechische Regierung tatsächlich im Moment auch so argumentiert und dass die Türkei ja Griechenland an sich in Frage stellen würde. Ich sage nicht, dass Präsident Erdogan, wenn er vielleicht könnte, das sogar teilweise machen würde. Aber ich sage, dass das eben Augenwischerei ist, in dieser konkreten Situation, wo es tatsächlich um Gas geht, so zu tun, als ob es jetzt die Geschichte vom neo-osmanischen Reich der Türkei wäre. Nein, also es gab schon länger Streit zwischen der Türkei und Griechenland um die Seegrenzen. Und dieser Streit war nicht entflammt, schien ruhiger geworden zu sein, weil eben man erstmal nichts vermutet hat in der Region. Aber jetzt, wo davon die Rede ist, dass eine Unabhängigkeit, Energieunabhängigkeit für die Türkei, für Griechenland, für die EU tatsächlich als Resultat dieser Bohrungen im Raum stehen kann, jetzt eskaliert dieser alte Konflikt. Und ich glaube, ganz unabhängig von diesem Konflikt, der Dieser Streit muss beigelegt werden, und zwar auf diplomatischen, politischen Wege. Aber darüber hinaus muss auch die Europäische Union eigentlich in der Zypern-Frage auch einen Schritt weiterkommen. Es kann doch auch nicht dauerhaft eine Lösung sein, dass ein Land wie Zypern geteilt ist. Und da stehe ich definitiv auch nicht an der Seite von Präsident Erdogan. Aber ich glaube, dass hier Hausaufgaben über Jahre und Jahrzehnte nicht gemacht wurden. Und das ist das Resultat. Und da kann man nicht jetzt so tun, als ob Präsident Erdogan, der blöd ist, jetzt einfach nur wieder was Blödes macht.
Ich möchte noch gerne einen Aspekt einbringen, der wahrscheinlich das Verhalten der Europäischen Union nicht vollkommen unerheblich mitbestimmt. Das Stichwort ist Flüchtlingsdeal. Inwieweit ist die Zögerlichkeit, sei es Waffenimporte einzugrenzen oder ganz einzustellen, inwieweit ist die Zögerlichkeit, auch klare Kante gegenüber Ankara und Erdogan zu bekennen, im Zusammenhang damit zu sehen, dass die Sorge besteht, und die ist ja nicht völlig unberechtigt, der Flüchtlingsdeal mit der Türkei, der ja doch verhindert, dass noch mehr Menschen sich auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer machen, dass dieser Deal dann zu Fall kommt, wenn Erdogan zu sehr verärgert wird von den Europäern.
Ich glaube, das so darzustellen, reduziert es auf einen Teilaspekt. In Wirklichkeit ist ja dahinter, dass die Europäische Union und Europa insgesamt ein Stück weit auf die Türkei angewiesen ist und umgekehrt. Und dass wir eben doch in vielen Themen und in vielen Fragen ein gemeinsames Schicksal und letztlich, wenn man so will, auch eine gemeinsame Aufgabe haben. Und ich glaube, das muss uns in Europa immer klar sein, unabhängig von der Frage, wer in der Türkei Präsident ist und wie die Mehrheiten dort gestrickt sind, glaube ich an eine eher europäische Zukunft der Türkei. Ich glaube auch, dass sie nach wie vor und uneingeschränkt mit ihrer Flotte zum Schutz unserer gemeinsamen legitimen Verteidigungsinteressen bereitsteht. Ich glaube nicht daran, dass diese Schiffe eingesetzt werden gegen den NATO-Partner Griechenland oder gegen irgendjemand anderen in unrechtfertiger Weise. Also für mich geht es schon darum, dass wir jetzt nicht diesen Konflikt hochstilisieren als so nach dem Motto, das ist jetzt hier Kampf der Kulturen zwischen Erdogans Denke und der europäischen, / griechischen, zypriotischen Denke, sondern wir sollten es, um es lösen zu können, wirklich reduzieren auf das, was als Konflikt auf dem Tisch liegt, im Wissen darum, dass Herr Kritikos natürlich recht hat mit den vielen Zusatzaspekten, die dieses Thema hat und dass die immer mitgedacht werden müssen. Aber wenn wir versuchen, das jetzt auch noch zu lösen oder, wie Frau Demirel sagte, vielleicht auch noch den Zypern-Konflikt mitzulösen, dann würden wir nicht in 3 Wochen eine Einhegung des Konfliktes bekommen, sondern eher eine Verfestigung. Und deswegen plädiere ich dafür, lasst uns das reduzieren, auch in der Diplomatie reduzieren auf die Frage, die von beiden Seiten formal und offiziell auf den Tisch gelegt wird, nämlich den Konflikt um die Frage, dass die Türkei dort völkerrechtswidrig seismische Erprobungen durchführt, um Gasfelder zu explorieren. Das ist es ja.
Zum Schluss bitte noch mit einer kurzen Antwort auf meine Frage zu reagieren. Beitrittsverhandlungen mit der Türkei liegen ohnehin auf Eis, aus anderen Gründen, die wir heute hier nicht diskutiert haben. Es gibt einige EU-Länder, allen voran Österreich, die jetzt sagen, was heißt hier auf Eis liegen, wir sollten sie formal beenden. Jeweils bitte kurz und Herr Kritikos, vielleicht machen Sie den Antwort. Sollten wir?
Ich glaube, man sollte solche Optionen nie formal endgültig beenden, sondern sollte immer eine Tür offen halten, um diese Gespräche fortzusetzen und zu versuchen, eben auch die Türkei, vielleicht auch unter einem neuen Präsidenten, wieder näher, ein Stück näher an Europa heranzubringen.
Herr Hart?
Ganz klar bin ich dagegen. Ich glaube, dass jede Diskussion zwischen der EU und der Türkei über eine Annäherung denjenigen dient in der Türkei, die eine bessere Türkei haben wollen und dass es letztlich Erdogan ärgert. Und wenn wir zum Beispiel verhandeln würden mit der Türkei, zwischen EU und Türkei über Rechtsstaatssituationen in der Türkei, dann müsste sich die türkische Öffentlichkeit, das türkische Parlament, der türkische Präsident noch viel konsequenter mit diesen Missständen in seinem Land auseinandersetzen, als nur jetzt, wo wir quasi das alles aufs Eis gelegt haben. Ich glaube, es wäre besser, wir würden den Gesprächsfaden wieder aufnehmen. Das ist aber in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion eine Minderheitenmeinung.
Frau Demirel.
Die Beitrittsverhandlungen werden sowieso von beiden Seiten nicht ernsthaft geführt. Insofern ist es eine symbolische Debatte, die immer mal wieder hochgekocht wird. Ich glaube, wenn man den Flüchtlingsdeal aufkündigen würde, dann wäre das eine effektive Maßnahme. Im Übrigen wäre es auch eine sinnvolle Maßnahme, denn auch die EU widerspricht ihren eigenen Werten mit diesem Deal.
Damit geht dieser Wortwechsel zu Ende. Über die türkisch-griechischen Spannungen und den Streit um Gas und Grenzen diskutierten die Europaabgeordnete der Linkspartei Özlem Demirel, der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag Jürgen Hart und der Ökonom und Griechenland-Experte Alexander Kritikos. Ihnen allen vielen Dank.
Auf Wiederhören.
In der kommenden Stunde können Sie bei uns im Programm etwas über den Wiederaufbau einer Synagoge in Görlitz erfahren.